ARD Sounds.
Despite the fact that he's a cleric, but really,
auch wenn er ein Geistlicher ist, ist er in Wirklichkeit eher ein Geheimdienstler und steht der Revolutionsgarde sehr nahe. Er befürwortet den Einsatz von Gewalt gegen in- und ausländische Gegner,
sagt Alex Betenka, US-amerikanischer Iran-Experte vom Middle East Institute in Washington über den neuen obersten Führer im Iran, Mojtaba Khamenei.
Wir schauen uns an, wer Mojtaba Khamenei ist und lassen uns die Lage im Iran von einer Expertin einschätzen.
Außerdem ist der Libanon immer wieder Ziel von israelischen Angriffen.
Und wir hören einen Bericht von unserem Kiew-Korrespondenten, wie die Ukraine durch den harten Kriegswinter gekommen ist. Hallo, ich bin Karl Schreiber aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Ja, ihr habt es bestimmt schon mitbekommen. Und wenn nicht, sage ich es jetzt nochmal. Unser Podcast Krieg und Terror heißt jetzt Machtfragen. Inhaltlich hat sich nichts geändert. Ihr bekommt hier wie gewohnt verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Außerdem beleuchten wir Hintergründe, bieten Analysen und fragen nach Perspektiven. Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Ach so, übrigens hat auch die ARD Audiothek jetzt einen neuen Namen, nämlich ARD Sounds. Am besten ihr installiert euch gleich die neue ARD Sounds App und abonniert uns da, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Also, hier ist sie, die neue Ausgabe von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am Montag, dem 9. März um 16.30 Uhr. Karl, lass uns gleich mal mit dem Iran einsteigen. Am ersten Tag der Angriffe von Israel und den USA auf den Iran ist ja der geistliche Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet worden. Es ist nicht so richtig klar, was sich die US-Regierung für den Iran vorgenommen hat und es scheint so, dass es den USA selbst auch nicht wirklich klar ist, oder?
Ja, also wenn es ein Regimewechsel war, dann hat sie ihn noch nicht erreicht. Stattdessen einen Generationswechsel innerhalb des Regimes und sogar innerhalb einer Familie. Auch wenn die Lebenserwartung des neuen Ayatollah Khamenei Junior zumindest aus US-amerikanischer und israelischer Sicht eine kurze sein dürfte. Unsere Korrespondentin Lissy Kaufmann beobachtet von Istanbul aus die Lage im Iran.
Jubelnde Menschenmengen im Iran. Sie feiern ihren neuen obersten Anführer, Mojtaba Khamenei. Sein Name wird am späten Abend im iranischen Staatsfernsehen verkündet. Und auf einem Platz in Teheran, wie diese Aufnahmen zeigen sollen. Der zuständige Expertenrat, bestehend aus 88 konservativen Geistlichen, hat die Entscheidung gefällt. Sie ist auch eine Botschaft an die USA, sagt der amerikanische Iran-Experte Alex Vertenka vom Middle East Institute in Washington in einem Interview mit Reuters.
Whatever is left of the Islamic Republic leadership clearly is saying,
wer auch immer vom iranischen Regime übrig geblieben ist, sie erteilen Donald Trump eine klare Absage. Sie setzen auf Kontinuität und sie sagen Trump, dass sie sich nicht beeindrucken lassen vom Druck, der gerade auf sie ausgeübt wird.
Campaign that we're seeing unfold.
US-Präsident Trump wollte bei der Wahl eines neuen Anführers mitsprechen, ähnlich wie in Venezuela. Schon im Vorfeld machte er deutlich, dass er den Sohn von Ayatollah Ali Khamenei nicht für akzeptabel hält. Die iranische Führung ließ das unbeeindruckt, wie Außenminister Abbas Araghchi dem amerikanischen Sender NBC deutlich machte.
We allow nobody.
Wir dulden keine Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten. Die Iraner entscheiden über einen neuen Anführer. Und dieser neue Anführer, Mojtaba Khamenei, ist ein Hardliner wie sein Vater. Bislang war er im Verborgenen tätig. Öffentliche Stellungnahmen von ihm gibt es kaum. Mojtaba, 56 Jahre alt, soll die Strippen im Hintergrund gezogen haben, im Büro seines Vaters, wo er viel Einfluss gehabt haben soll und nicht nur dort, sagt Iran-Experte Alex Vertanka. Auch wenn er ein Geistlicher ist, ist er in Wirklichkeit eher ein Geheimdienstler und steht der Revolutionsgarde sehr nahe. Er befürwortet den Einsatz von Gewalt gegen in- und ausländische Gegner. Mojtaba wird außerdem vorgeworfen, sich über seine Geheimdienstverbindungen 2005 in die Präsidentschaftswahl eingemischt zu haben. Hardliner Mahmoud Ahmadinejad wurde damals gewählt. Und daran, so der Vorwurf, soll Mojtaba mitgewirkt haben, indem er über die Revolutionsgarde religiöse Gruppen bezahlt hat. Auch 4 Jahre später, bei der mutmaßlich gefälschten Wiederwahl Ahmadinejads, die zu einer Protestwelle führte, bekannt als Grüne Bewegung. In weiten Teilen der Bevölkerung dürfte Mojtaba jetzt auf Ablehnung stoßen. Und nicht nur dort gibt es Kritik, sondern auch in regimenahen Kreisen, sagt Alex Vatanka vom Middle East Institut.
His father had been against it.
Sein Vater wollte nicht, dass er Nachfolger wird. Denn diese Erbfolge von Vater zu Sohn wollte man ja durch die Islamische Revolution 1979
beenden.
Im iranischen Staatsfernsehen wird der neue Führer jetzt gefeiert. Gezeigt wurde auch ein Projektil mit der Aufschrift »Auf Ihren Befehl, Sayed Mojtaba«. Mojtaba dürfte jetzt allerdings selbst zur Zielscheibe werden. Israel hat bereits angekündigt, jeden Nachfolger ins Visier zu nehmen. Fraglich also, wie Mojtaba Khamenei sein Amt rein praktisch ausführen wird.
Dann lass uns jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Die Kollegen vom Deutschlandfunk haben mit der Iran-Expertin und Publizistin Gilda Sahebi gesprochen. Die ist zwar in Deutschland, hat aber viel Kontakt zu Menschen im Iran, sofern man gerade den Kontakt halten kann.
Ja, im Iran wird ja auch immer wieder das Internet gesperrt. Das macht die Kommunikation schwierig. Am Wochenende haben die USA die Angriffe auf den Iran noch mal verstärkt und der Iran setzt alles daran, den Krieg zu einem Flächenbrand auszuweiten. Zunächst war die Frage an Gilda Sahebi, was sie aus dem Land hört.
Es kommt darauf an, wo die Menschen sind. Also Teheran scheint der Ort zu sein, der am allermeisten bisher getroffen wurde. Wir wissen natürlich nicht, ob das so bleibt. Es wird im ganzen Land bombardiert. Es soll bisher mehr als 1000 zivile Opfer geben. Aber es sind ja nicht nur Menschen, die getötet oder verletzt werden, sondern es sind auch Existenzen. Es werden Läden zerstört, Bäckereien, also einfach Orte auch, die in einem Staat, in dem es ohnehin schon sehr, sehr schwierig ist, wirtschaftlich überhaupt über die Runden zu kommen, die dann einfach weg sind. Die Lebensgrundlage für Menschen ist weg, für viele Menschen. Also das sind nicht nur die Zahl der Menschen, die getötet und die noch mehr, die verletzt werden, sondern eben auch noch viel mehr.
Wie übt das Regime in Teheran in dieser existenzbedrohenden Situation gerade Druck aus?
Genau, das ist eine wirklich in Teilen absurde Situation. Ich konnte auch gestern Abend, also abends ist das Internet manchmal besser. Man muss dazu eben sagen, das Regime stellt in einer Kriegssituation, in einer Situation, wo Menschen essentiell auf Informationen, auf unabhängige, richtige Informationen angewiesen sind, um Schutz zu suchen, um sich zu koordinieren, da stellt das Regime das Internet ab. Dass die Menschen sich eben nicht informieren können. Sie gucken teilweise, kriegen sie noch vom Satelliten Exilfernsehen. Das geht in Teilen noch, aber auch das sind nicht immer die Informationen, die sie brauchen.
Keiner weiß, wie lange dieser Krieg dauert. US-Präsident Trump lobt ständig den eigenen und auch den israelischen Einsatz. Der Iran sei sehr geschwächt. Und Trump spricht von 4 bis 6 Wochen Krieg. Kann man das seriös einschätzen, ob der Iran das durchhalten könnte?
Man muss verstehen, dass das iranische Regime weiß, dass es letztendlich militärisch unterlegen ist. Also ich kann keine Wochenzahl sagen, wann im Iran die Raketen ausgehen, weil die Anzahl der ballistischen Raketen nicht bekannt sind, auch nicht wie viele Drohnen, die noch auf arabische Staaten schicken werden und können. Das heißt, das Regime weiß, dass es militärisch nicht gewinnen kann. Deswegen ist es extrem wichtig für das Regime, dass es propagandistisch gewinnt. Deswegen diese Propaganda auf den Straßen. Deswegen das ständige Gerufe nach außen, wir sind stark, wir werden gewinnen. Also am Freitag hat der iranische Außenminister Abbas Araghchi ein Interview bei NBC News gegeben, bei dem amerikanischen Sender, und hat gesagt, wir warten nur darauf, dass sie mit Bodentruppen zu uns kommen. Das wird ein Desaster für die Amerikaner. Das heißt, sie müssen Stärke projizieren, die sie nicht haben. Wie gesagt, militärisch sind sie unterlegen. Aber wenn sie diesen Krieg überstehen und wenn, egal wie lediert sie sind, egal wie viele Führungspersonen getötet wurden, alleine das Überleben werden sie als Sieg verkaufen. Und das ist sozusagen das Ziel, das sie haben. Und das Überleben glauben sie wahrscheinlicher machen zu können, wenn sie eben behaupten, sie sind stark. Und die größte Angst, die sie gerade auch haben, ist, dass die Menschen auf den Straßen protestieren.
Wie sehr wollen sich die USA in die Neuordnung einmischen?
Ich glaube sehr. Ich meine, darin gefällt er sich ja auch. Das hat er bei Venezuela auch gesagt, dass er so lapidar gesagt hat, Maria Machado, die Friedensnobelpreisträgerin, ist a nice person, also nette Frau, aber die wird nichts zu sagen haben. Ich bestimme, wie es dort weitergeht. Das hat er jetzt beim Iran auch gemacht, dass er dieser Pahlavi als nice person bezeichnet hat. Das ist ja immer irgendwie ein Todesschlag, wie das scheint. Und dass er sagt, er will den nächsten Führer des Regimes bestimmen. Er hat übrigens auch schon auf Nachfrage bei CNN gesagt, dass es gar kein demokratischer Führer sein müsse, es könne auch ein religiöser Anführer sein. Also er, und das sind wir, er genießt es, Macht zu haben. Und ob Dinge wirklich besser werden oder nicht, das interessiert ihn nicht. Und Mojtaba Khamenei ist aber tatsächlich eine Figur, die er und die Israelis offensichtlich nicht wollen. Deswegen müssen wir schauen. Ich war überrascht, dass sie ihn jetzt ernannt haben, weil natürlich ist er jetzt in Lebensgefahr und es kann sein, dass er einer der Nächsten ist, der von den Schlägen getroffen wird.
Bei 9 iranischen Raketenangriffen auf Israel sind heute 2 Menschen ums Leben gekommen. Das melden Rettungskräfte. Karl, was wissen wir noch darüber?
Die beiden Männer sollen auf einer Baustelle im Zentrum Israels von Raketensplittern getroffen worden sein. Auch aus dem Iran sind wieder Luftangriffe gemeldet worden. Gespräche über eine Feuerpause hat die Führung in Teheran zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt.
Zum zweiten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs vor gut einer Woche hat die NATO eine Rakete im türkischen Luftraum abgefangen. Was ist da passiert?
Ja, das Verteidigungsministerium in Ankara hat gesagt, dass das Geschoss im östlichen Mittelmeerraum neutralisiert worden sei. Trümmerteile sind wohl auf freies Gelände nahe der Grenze zu Syrien gefallen. Verletzt wurde demnach niemand.
Dann lass uns jetzt mal auf den Libanon schauen. Die israelische Armee rückt dort gegen die Hisbollah-Miliz vor. Müssen die Menschen jetzt wieder aus dem Süden des Libanon flüchten?
Ja, die israelische Armee hat die Menschen aufgerufen, die Kampfzone zu verlassen. Und wir haben mit Moritz Behrendt gesprochen, unserem Korrespondenten für die Region, der gerade in Bagdad im Irak ist. Und wir haben ihn gefragt, wo die Menschen bleiben, die durch die Kämpfe im Libanon vertrieben werden.
Viele kommen in Notunterkünften unter, die von der libanesischen Regierung bereitgestellt wurden, in Schulen oder anderen öffentlichen Gebäuden. Aber die reichen bei weitem nicht aus für mehr als 500.000 Menschen, nicht nur aus dem Süden des Landes, sondern auch aus den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut. Das heißt, es gibt Menschen, die kampieren in ihren Autos oder sogar auf der Straße. Suppenküchen sind völlig überlastet. Und nach Angaben der libanesischen Regierung sind bislang durch die israelischen Angriffe im Libanon knapp 400 Menschen getötet worden, darunter auch 800 Kinder.
Wie lange wird die Hisbollah dem Druck der israelischen Armee standhalten können?
Nun, sie sind militärisch deutlich unterlegen. Gerade die Luftangriffe der Israelis schon im letzten Jahr und im vorletzten Jahr haben die Hisbollah massiv geschwächt. Aber wenn die israelische Armee jetzt am Boden in den Libanon einmarschiert, dann kommen sie sozusagen in das Territorium der Hisbollah. Und beim Guerillakrieg, da kennt sich die Hisbollah aus, da werden sie noch lange Widerstand leisten.
Wie schaut der Irak auf diesen Krieg gegen den Iran?
Nun, wie andere Golfstaaten sagt die Regierung, und das sagen auch die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich ist das nicht ihr Krieg. Wir wollen hier möglichst rausgehalten werden. Das fällt aber schwer, da es im Land auch Gruppen gibt, die schon jetzt mehr oder weniger aktive Kriegsparteien sind. Das sind einerseits pro-iranische Milizen, die haben vermutlich auch heute Nacht wieder in Bagdad eine US-Einrichtung angegriffen. Und auf der anderen Seite sind es bewaffnete iranisch-kurdische Oppositionsparteien, die haben ihren Sitz im Nordirak und da wird schon immer wieder darüber spekuliert, ob sie sich möglicherweise an einer Bodenoffensive gegen den Iran beteiligen könnten.
Karl, der Iran-Krieg hat ja auch immer mehr Auswirkungen auf die Wirtschaft in Deutschland. Experten warnen schon jetzt wegen der stark gestiegenen Energiepreise vor enormen Kosten für Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland.
Das Institut der deutschen Wirtschaft sagt, sollte sich die Krise über Monate ziehen, könne es für die deutsche Wirtschaft ernst werden. Nach Berechnungen des IW würde ein Ölpreis von $150 je Barrel die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr rund 0,5% des Bruttoinlandsproduktes kosten. Ähnliche Äußerungen kommen aus dem Wirtschaftsministerium und von Seiten der Deutschen Bank. Der Preis für die Nordsee-Rohölsorte Brent kletterte zum Start in die neue Woche auf den höchsten Stand seit rund 4 Jahren.
Ja, ich habe gerade vorhin gedacht, als ich an der Tankstelle vorbeigefahren bin, allerdings auf dem Fahrrad, wie krass die Benzinpreise inzwischen gestiegen sind. Also ich war froh, dass ich auf dem Fahrrad sitze.
Ja, und jetzt gerade im Frühling macht das Fahrradfahren ja auch wieder mehr Spaß als im Winter.
Ja, Frühling ist jetzt auch das Stichwort. Wir gucken hier im Podcast auch immer auf die Lage in der Ukraine. Und da kommt der Frühling jetzt langsam auch an. Die harten Monate mit Kälte und Dauerfrost sind erstmal vorbei, nach diesem härtesten Winter seit langem.
Vor allem in der Hauptstadt Kiew hatten viele Menschen ja mit Strom- und Heizausfällen zu kämpfen. Und das teilweise bei zweistelligen Minusgraden draußen. Immer wenn ich das bei uns in den Nachrichten gehört habe, dachte ich, wie dankbar ich für eine warme Wohnung bin. Jetzt mit dem beginnenden Frühling schauen viele nach vorn und die ukrainische Regierung will sich schon jetzt auf den nächsten Winter vorbereiten. Nils Buhler berichtet.
Auf dem Expo Center in Kiew, einem großen Messegelände unter freiem Himmel, geht der Winter zu Ende. Letzte Schneereste schmelzen bei Plusgraden in der Sonne. Ein paar Glühweinstände haben noch geöffnet, die große Eislaufbahn wird abgebaut. An anderer Stelle ist der Frühling schon sichtbarer. In einem Blumenstand schauen sich Familien und Pärchen nach der passenden Frühjahrsdeko um. Die Ukraine hat den härtesten Winter im russischen Angriffskrieg überstanden. Mittlerweile läuft die Versorgung mit Strom und Wärme in Kiew wieder stabiler. Trotzdem sieht der ukrainische Energieminister Denis Schmyhal nach wie vor ein großes Defizit bei der Stromerzeugung. Stand heute haben wir weniger als 10 Gigawatt unserer Kapazität zur Stromerzeugung übrig. Auch nachdem wir einen Teil unserer Energieinfrastruktur wiederhergestellt haben, können wir den Bedarf der Wirtschaft nicht vollständig damit abdecken. In der Spitze liegt der Bedarf im Winter etwa bei 18 Gigawatt. Zusätzlich zur eigenen Erzeugung importieren wir 2 Gigawatt Strom aus Europa. Zum Vergleich, vor der russischen Großinvasion 2022 lag die Erzeugungskapazität noch bei 32 Gigawatt. Dass sie so stark zurückgegangen ist, liegt zum einen daran, dass Russland Kraftwerke in den besetzten Gebieten kontrolliert. Auf der anderen Seite wurden viele Energieanlagen durch russische Angriffe zerstört. Von Dezember 2025 bis Februar 2026 griff Russland die Ukraine mit mehr als 14.000 Gleitbomben, 730 Raketen und fast 19.000 Drohnen an, teilte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mit. Vieles davon traf auch die Energieinfrastruktur. Anfang Februar hatten mehrere russische Raketen das Heizkraftwerk im Kiewer Stadtteil Darnitsa getroffen. Momentan laufen die Reparaturarbeiten. Frühestens in einem Monat soll das Kraftwerk zumindest wieder teilweise in den Betrieb gehen. Für einen besseren Schutz vor künftigen russischen Angriffen will die ukrainische Regierung die Energieversorgung neu organisieren. Dazu der Minister für die Gemeinde- und Territorialentwicklung Oleksiy Kuleba. Wir müssen uns von der zentralen Versorgung mit Wärme und Strom, die vor 70 Jahren aufgebaut wurde, verabschieden. Wir müssen eine vollständige Dezentralisierung anstreben, um Städte und Regionen unabhängiger zu machen. Das ist der einzige Ausweg. Am Wochenende waren wieder einmal Explosionen in Kiew und in vielen anderen Städten der Ukraine zu hören. Bei russischen Luftangriffen wurde auch die Energieinfrastruktur getroffen. In Kiew fiel in mehr als 1.900 Gebäuden die Heizung aus. Zwar sorgen der Frühlingsbeginn und die milderen Temperaturen für Erleichterung, die Probleme der Energieversorgung bleiben aber trotzdem.
Und das war Machtfragen. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Karl Schreiber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse. Und wenn euch unser Podcast Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter und abonniert uns in der neuen ARD Sounds App oder überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Dann verpasst ihr keine Folge.